So, guten Morgen. Es ist wirklich so, dass wir das Wort heute nehmen, weil wir sind ein guter Boden. Das sprechen wir jetzt einfach über uns. Wir sind ein guter Boden. Und weniger ist mehr. Und das lernen wir bei unserem Thema heute auch. Was habe ich euch mitgebracht? Unser Thema heute ist Unglaube, wenn Gott an seine Grenzen kommt. Jetzt sagen manche, ja wie? Gott hat Grenzen? Wie kann das sein? Aber lasst uns mal ein bisschen das Wesen Gottes betrachten und auch ein paar Zuständigkeiten klären. Da lesen wir in Psalm 138, Vers 2. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Das heißt, Gott erhebt sein Wort über seinen eigenen Namen. Wie ist denn das? Was ist jemand wert, der sein Wort nicht hält? Das sind ja Leute, mit denen wollen wir ja auch nicht wirklich was zu tun haben. Und Gott sagt nicht einfach irgendwas, wenn er das nicht auch ganz genau so meint. Das sehen wir auch im Psalm 89, Vers 35. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und auch nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Das heißt, was Gott gesagt hat, das kann er nicht einfach ändern, so als wäre nichts gewesen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das ein Bund, den er nicht verändern kann, weil er einen Bund mit sich selbst gemacht hat. Und damit ist sein Wort auch bindend für ihn. Und das Tolle daran ist, Gott hat sich selbst berechenbar gemacht. Er sagt, ich bin so, ich handle so. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das heißt, das ganze Universum würde aus den Fugen geraten, wenn Gottes Wort nicht Bestand hätte. Wie oft benutzen wir in unserem Sprachgebrauch die Worte immer und nie? Und ich bin da wirklich an dem Punkt, dass ich sage, immer und nie, das ist für Gott reserviert. Weil wenn er sagt immer, dann ist immer. Und wenn er sagt nie, dann ist nie. Wenn er sagt, er wird nie mehr unseren Sünden gedenken, dann ist das nie. So viel mal zu dem Wesen Gottes und dem, wie er sich selbst festgelegt hat. Jetzt bringen wir mal uns Menschen hier in das Bild, auf die Bühne mit. Nach der Schöpfung gibt Gott einen Auftrag an die Menschen, und zwar zum Zeitpunkt von Adam und Eva. Da lesen wir 1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das heißt doch hier deutlich, dass Gott sich aus dem Geschehen herausnimmt. Er sagt, okay, ihr Adam und Eva, hier herrschen. Das sehen wir auch in Psalm 115, Vers 16. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Das heißt, ihr Menschen, wir sind hier in Kontrolle. Wir haben die Herrschaft, nicht Gott. Gott hat sich selbst eine Grenze auferlegt. Es kommt erst noch die Zeit, dass Gott die vollständige Kontrolle wieder hat. Und das lesen wir in Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist aber jetzt aktuell nicht gegeben. Johannes 10, 34 sagt Jesus auch was Interessantes. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Jesus zitiert hier aus Psalm 82, Vers 6. Und worum geht's da? Es geht hier um Herrschaftsbereich, nicht um Göttlichkeit, ja, sondern um Zuständigkeit. Also, das bedeutet vollständige und bedingungslose Herrschaft über diese Erde. So weit, so gut. Aber das Ganze nahm ja eine schreckliche Wendung. Römer 6, 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Gott hat Adam und Eva die Herrschaft gegeben und sie konnten darüber verfügen. Aber beim Sündenfall ist diese Herrschaft an den Teufel übergegangen. Und jetzt steht ja die Frage im Raum, dass Gott sagt, ja, warum hat er jetzt nicht, Moment, so läuft es nicht. Also du Teufel kannst es ja jetzt mal nicht kriegen. Ja, weil das war ja nicht der Plan initial. Aber Gott hat, weil er sich festgelegt vorher, hat gesagt, okay, die Herrschaft ist den Menschen gegeben. Ihr habt die, ihr könnt die weitergeben. Und so kam es dann halt auch. Und damit hat er, der Teufel, über die Erde geherrscht. Und wie er geherrscht hat? Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das sagt Jesus über sich. Und was ist das für ein Kontrast? Der Teufel ist da draußen mit dem Ziel, alles und jeden zu zerstören, denn das ist sein Wesen. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben im Überfluss. Und Adam und Eva haben hier nicht gemacht, was ihnen aufgetragen war. Ja? Aber deshalb hat Gott ihnen nicht die Herrschaft entzogen. Denn Gott ist an sein Wort gebunden. Er hat die Erde den Menschen gegeben. Und das heißt auch, Gott ist auf uns Menschen angewiesen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir sind aufgefordert, durch Glauben mit Gott zu kooperieren. Denn nur durch Glaube kommt das Reich Gottes auf die Erde. Nur durch Glaube hat Gott die Autorität, hier zu wirken. Schauen wir uns mal den Bericht über die Begegnung von Jesus und Jairus an. Das ist in Markus 5, die Verse 22 und 23. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Springen wir mal noch ein bisschen weiter, weil da gibt es dazwischen noch so ein paar andere Sachen, die sich ereignen. Markus 5, 35 und 36. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Es gibt da also noch mehr, was der Jairus hätte machen können. Aber Jesus wehrt ihm und sagt: Wir wollen uns auf nichts anderes einlassen. Der Feind von Glaube ist nicht Furcht, sondern Unglaube. Und Furcht, das ist die Emotion, die mit Unglaube einhergeht. Und wie oft spricht Gott bei seinem Auftreten: Fürchte dich nicht. Und was er damit sagt ist: Erlaube nicht, durch Unglaube an dem vorbeizugehen, was ich zu deinem Herzen sprechen will. Die wenigsten von uns haben ein Glaubensproblem, sondern wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben wir ein Unglaubensproblem. Und wir wollen uns jetzt mal vier Kategorien von Unglaube ansehen und wie wir damit umgehen können. Das erste ist die Ablehnung von Jesus. Das ist wohl die tödlichste Form von Unglaube, die es gibt. Sie wird Milliarden von Menschen das ewige Leben kosten. Und um da ganz klar zu sein: Es gibt keine Allversöhnung, es gibt kein Universalismus und kein humanistischer Gott der Liebe, der so etwas ja nie machen würde. Jesus sagt, er ist der einzigste Weg. Und Gott verteidigt dein Recht auf deine Entscheidung bis zur Hölle. Niemand wird gezwungen, im Himmel zu sein. In Johannes 16, in der Verse 7 bis 9, da lesen wir: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, da spricht Jesus über sich, denn wenn ich weggehe, wird der Beistand nicht, wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Da spricht er über den Heiligen Geist. In Vers 8: Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Drei Sachen. Und dann erklärt Jesus das, was das heißt. In Vers 9 heißt es von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und hier ist es wichtig zu verstehen. Er sagt von Sünde. Das ist Einzahl, nicht Sünden. Es geht um eine einzige Sünde. Der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und es bedeutet, es sind weder Lügen noch Stehlen, nicht mal Mord oder sonstige Schlechtigkeiten, die wir uns ausdenken können, was die Menschen in Verdammnis bringt. Es ist eine einzige Sünde. Und das ist der Unglaube, weil sie nicht durch Glauben das Erlösungswerk Jesu für sich in Anspruch nehmen. Wenn du dich weigerst zu glauben, dann setzt du dich an eine Stelle, wo Gott selbst dir nicht helfen kann. Alles andere kann Gott richten, wenn wir im Glauben mit ihm kooperieren. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, die Welt teilt sich nur in zwei Gruppen von Menschen am Ende. Errettet, nicht errettet. Was anderes gibt es nicht. Wenn du heute hier bist und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann sagt dir Jesus heute, komm und folge mir nach. Vor diesem Hintergrund möchte ich auch noch ein paar Worte sagen zur Lästerung des Heiligen Geistes. Da steht doch in Lukas 12, Vers 10, und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Das ist diese unvergebbare Sünde, die Sünde wider den Heiligen Geist. Aber das ist auch eine Frage, die viele Christen umtreibt. Habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Aber was ist denn jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist? Vorher haben wir es gelesen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Ablehnung von Jesus und damit die Ablehnung des Erlösungswerkes. Weil der Heilige Geist dich überführt und sagt, du brauchst Jesus. Glaube an Jesus. Das ist die Antwort darauf. Und die Heilung für diese Art von Unglaube, die ist einfach. Kehre um. Ganz einfach das Evangelium. Kehre um. In Römer 10, Vers 9 und 10, da heißt es, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und das ist diese Entscheidung, die jeder Mensch zu treffen hat. Ist nicht kompliziert, ist einfach. Schauen wir mal die zweite Kategorie an, von Unglaube. Mangel an Erkenntnis. Du kannst nicht glauben für etwas, was du nicht weißt. Wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist, welche Verheißungen gibt es da dazu? Oder welches Anrecht du darauf hast durch das Erlösungswerk Jesu? Und deshalb stellt der Prophet Hosea auch fest, in Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und da heißt es nicht, kein Mangel an Aufrichtigkeit, kein Mangel an Glaube, kein Mangel an Salbung, kein Mangel an Gebet, sondern Mangel an Erkenntnis. Wie willst du in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, wenn du nicht weißt, dass es einen Heiligen Geist gibt? Diese Not, die sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Da ist der Paulus ist in Ephesus auf die Johannesjünger getroffen, als er die anspricht. Das ist in Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 2. Und dann fragt er die nämlich und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Das heißt, die Johannesjünger, die sind auf die Taufe des Johannes getauft worden, aber zu dem Zeitpunkt wussten die nichts vom Heiligen Geist. Und genauso verhält es sich auch. Wie willst du für Heilung glauben, wenn du nicht mal weißt, dass du durch die Striemen Jesu geheilt bist? Das ist 1. Petrus 2, 24. Oder wie willst du für Versorgung glauben, wenn du nicht weißt, dass der Herr dein Hirte ist und dir nichts mangelt? Psalm 23, Vers 1. Und was können wir jetzt da dagegen machen? Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wie viel Zeit hast du mit dem Wort Gottes? Und es bedeutet hören, lesen, verinnerlichen und befolgen. In Johannes 8, die Verse 31 und 32, da sagt Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber es ist nur die Wahrheit, die du kennst und im Herzen verstehst und auch befolgst, die dich frei macht. Und der Jakobus, der ist da auch ganz deutlich in Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wisst ihr, einer der größten Verschwendungsfaktoren bei Firmen ist, das Wissen, was im Unternehmen vorhanden ist, nicht zur Anwendung kommt. Die Gründe dafür, die können vielfältig sein. Aber es ist Wissen, was vorhanden ist, kommt nicht zur Anwendung. Und deshalb fordert Jakobus uns auch auf, dass wir, du hast es gelesen, du hast es sogar verstanden, aber was machst du damit? Verschwindet wieder in der unteren Schublade. Sondern dass wir gegenüber dem, was wir erkannt haben, auch gehorsam sind. Kommen wir mal zur dritten Kategorie. So, da wird es aber vielleicht ein bisschen heißer. Dritte Kategorie von Unglaube, falsche Erkenntnis. Jeder von uns ist unterwegs mit einigen Ideen, die nicht Gottes Ursprung sind. Und da spielt Verführung auch eine Rolle. Oder Täuschung. Weil Täuschung ist das Problem. Die Getäuschten wissen nicht, dass sie getäuscht sind, sonst wäre es keine Täuschung. Ja? Und da hilft nur eins, die Enttäuschung über das Wort Gottes. Wie viele tragen was mit, was ihr vielleicht als Kind oder in der Schule oder anderweitig gesagt worden ist, ja, du kannst es nicht, aus dir wird nie was. Du, also alle anderen, aber du nicht. Und wir tragen das mit. Das sind Sachen, du hast Sachen gehört, du glaubst Sache und du denkst Sache, die du nicht von Gott bekommen hast. Habt ihr schon mal gehört oder vielleicht selbst gesagt, Gott ist souverän? Gott sitzt auf dem Thron. Gott ist in Kontrolle. Gott hat das letzte Wort. Gott hat das zugelassen. Habe ich in meiner christlichen Laufbahn schon öfters gehört. Weshalb sagen wir sowas? Ist es aus Unwissenheit? Oder vielleicht auch aus Verlegenheit? Ist es aus Scham, weil wir nicht mehr weiter wissen? Oder weil wir unseren Zustand rechtfertigen wollen? Und da lohnt es sich auch mal nachzufragen. Was meinst du denn damit, wenn jemand sowas sagt? Und wenn das Fälle sind, in denen ausgedrückt werden soll, Gott ist bei allem, was geschieht, die letzte Instanz, die alles erwirken oder verhindern kann. Oder Gott kann machen, was er will. Heute macht er das. Morgen macht er was ganz anderes. Lesen wir mal in Jesaja 5, die Verse 20 und 21. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und das Licht zur Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Weil das ist ein Widerspruch. Leute preisen die Güte Gottes, aber wenig später sagen sie, dass Krankheit oder Mangel ist der Wille Gottes, der aus ihnen bessere Christen macht. Gott benutzt nichts Schlechtes, um Gutes hervorzubringen. Nie. Ein Segen ist kein Fluch und ein Fluch ist kein Segen. Da gibt es nicht Segen, der in einer Verkleidung ist. Das gibt es nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja, du hast wegen deiner Krankheit beten gelernt, dann kann ich sagen, du hättest vorher auch schon beten können. Und das ist ein Beispiel für Gedankenfestungen. Und je nachdem, wie lange dies und da sind, werden diese bis aufs Blut verteidigt. Das Gleiche gilt für Traditionen. Ja, das machen wir schon seit Jahrhunderten so. Aber wenn du was Falsches machst, das wird nicht dadurch richtig, dass du es lang genug machst. Das ist das Gleiche wie Evolution. Da wird immer auf Zeit gespielt. Aber nichts kommt von alleine zu einer höheren Ordnung. Egal, ob du ein Jahr wartest oder Milliarden von Jahren. Funktioniert nicht. In Markus Kapitel 7, die Verse 7 bis 13, da lesen wir, Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferungen der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Gott oder Vater flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lass dir ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferungen, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Wisst ihr, vieles, das hört sich geistlich an, vielleicht auch demütig oder tiefgreifend, aber bei genauer Betrachtung ist es gegensätzlich zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und die einzige Möglichkeit, den Unterschied zu erkennen, ist, wenn wir Schüler des Wortes sind. Es braucht eine Leidenschaft, eine Hingabe für die Wahrheit. Vergleichen wir mal den König David und den König Asa. Der David, der hat sich einen ganz schönen Schnitzer geleistet. Der hat Ehebruch mit der Bathseba begangen. Das war die Frau eines seiner besten Soldaten, die er gehabt hat, von Uriah. Und weil das ja noch nicht schlimm genug war, hat er, um die ganze Sache zu vertuschen, gleich noch den Uriah auch noch umbringen lassen. Und dann, nachdem das alles passiert ist, kommt der Prophet Nathan zu David, erzählt ihm eine Geschichte. Und als er das erzählt, da schwillt dem David schon der Kamm und sagt: Dieser Mann ist des Todes. Und dann wird es plötzlich still im Palast, als der Nathan sagt: Du bist der Mann. Und die Reaktion Davids ist schon beeindruckend. Er sagt: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Da musst du dir mal vorstellen, der Thronsaal ist voll. Ja, da stehen seine Großen, alle sind da. Aber der David erkennt es und nimmt es, was Gott ihm durch den Propheten gesagt hat. Und im Kontrast dazu, der Asa war der Ururenkel vom David. Also wenn ihr was braucht fürs nächste Bibelquiz, ja, da war der David, dann kam der Salomo, dann kam der Rehabiam und dann kam der Abia und dann kam der Asa. Ja. Und da ist es so, der Asa, der ist hingegangen und hat nicht wie früher Gott vertraut, sondern der hat einen Bund gemacht mit Ben-Hadad, dem König von Aram. Und daraufhin kommt der Prophet, der Hanani, und konfrontiert den König darüber. Aber was macht der Asa? Der hat Anstoß genommen an dem, was Gott ihm durch den Prophet gesagt hat, und hat den Prophet genommen und ihn ins Gefängnis gelegt. Und da sehen wir den Unterschied, warum Gott gesagt hat: Der David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das ist auch eine Frage an uns. Haben wir ein weiches Herz? Wie belehrbar sind wir? Oder halten wir fest an Dingen, weil die schon Jahre so präsent sind in unserem Leben? Gedankenfestungen aus Lügen, die sind niederzureißen. Denn Gedankenfestungen, das werden zu den Behausungen der Dämonen. In 2. Korinther 10, Vers 4 lesen wir: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. So ist es, dass wir die Gedanken, die Lügen erkennen und niederreißen. Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet zu seinen Jüngern, Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Haben wir die Entscheidung für uns getroffen, Gottes Wort ist die finale Autorität. Schauen wir nochmal zur vierten Gruppe von Unglaube. Das ist fleischliche Gesinnung. In Römer 8, die Verse 5 bis 7. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Leidenschaft, Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Wir leben in einer Zeit, die so ausgerichtet ist auf das Fleisch. Es steht im Mittelpunkt, wie du dich fühlst. Du musst dich immer gut fühlen. Heute ist es, doch Gefühle sind veränderlich. Gefühle täuschen. Wenn ich, der ich ein Mann bin, morgens aufwache und ich fühle mich als Frau, oh, da stecke ich wohl im falschen Körper. Da stimmt aber gewaltig was nicht. Aber sogar die Jünger sind über ihre fünf Sinne gestolpert. Jesus kommt gerade mit Petrus, Johannes und Jakobus vom Berg der Verklärung hinab. Und da lesen wir in Markus 9, die Verse 14 bis 24. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihnen, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Also da gab es schon eine ziemliche Manifestation vor Augen. Der hat geschäumt, der hat sich auf den Boden geworfen, geknirscht mit den Zähnen. Das war schon eine Manifestation, die da vor Augen war. Gehen wir mal weiter, Vers 19. Er beantwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Jesus sagt jetzt ja nicht, hey Jungs, alles klar, das ist nicht eure Gehaltsklasse, ich mache das, sondern der ermahnt die Leute. Und Jesus hätte ihnen ja Unrecht getan, wenn sie hätten nicht anders handeln können. Und sie brachten ihn, Vers 20, zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an. Das bedeutet, Das war so präsent dem Vater, dass er nicht mal was anderes sehen konnte zu dem Zeitpunkt. Das war der Ist-Zustand, der Normalzustand für seinen Sohn. Vers 22. Und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus spielt da den Ball zurück, weil weder Gottes Bereitschaft noch Gottes Wille noch seine Macht stehen hier auf dem Prüfstand, sondern unser Glaube. Sogleich, Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das bedeutet, du kannst Glauben haben und zur selben Zeit auch Unglaube. Wie gehen wir jetzt mit einer fleischlichen Gesinnung um? Weil die Jünger, die waren ja auch ganz perplex. Und da geht es ein bisschen weiter noch in Markus 9, 28 und 29. Und als er in sein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Das bedeutet, die haben ja vorher schon mal Dämonen ausgetrieben. Die wussten, dass das funktioniert. Das war ja nicht so, dass die es zum ersten Mal gemacht haben. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Das ist leider eine sehr unglückliche Darstellung in der Übersetzung, weil es manche lesen darin, ja, das sind Mächte, da musst du fasten und beten und dann fahren die aus. So was gibt es nicht. Es gibt keine Dämonen, die besonders stark sind und wo es Fasten und Gebet braucht, um diese auszutreiben. Wo hat Jesus es gemacht? Jesus hat es nicht gemacht. Da heißt es sogar auch, hey, du hast die ganze Zeit gegessen, deine Jünger sind am Essen, die Johannesjünger fasten und deine nicht. Also es heißt, die haben da nicht gefastet. Wir haben keinen Bericht darüber, dass ein Paulus oder irgendjemand anders gefastet hätte, um Dämonen auszutreiben. Gibt's nicht. Das heißt, fahr aus und die Sache ist erledigt. Aber worum es da geht? Gebet und Fasten treibt Unglaube aus. Paulus, der sieht sich als Läufer auf der Rennbahn, der fokussiert es. In 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Der ist fokussiert, der hat ein Ziel. Und damit bringt er seinen Leib und seine Sinne zur Unterordnung. Genauso Jesus fordert uns auf, sagt in Lukas 9, 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und das Verleugnen, das heißt nicht, ja, ich heiße nicht so und so, oder du wirfst deinen Ausweis weg, sondern sich verleugnen heißt, du verleugnest dein Fleisch. Das ist, dass du nicht mehr bestimmt wirst durch deine fünf Sinne. Es geht auch um die Erneuerung unseres Denkens. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie viel Zeit hast du mit dem Wort Gottes? Wenn wir unsere Nasen nicht in dieses Buch stecken, wird früher oder später unser Leben auseinanderfallen. Fegen wir nochmal zusammen. Wir haben gesehen, dass Gottes Wille nicht automatisch geschieht. Es ist erforderlich, dass wir mit Gott kooperieren durch Glauben. Und Unglaube, das ist der Feind unseres Glaubens. Und wir sind gerufen, dem entgegenzuwirken. Wo glauben wir Lügen über uns selbst und andere mehr als dem Wort Gottes? Wo vertrauen wir unseren fünf Sinnen mehr als dem Wort Gottes und sind deshalb fleischlich gesinnt? Und das ist was, da ist jeder für sich selbst zuständig. Du entscheidest über das Maß des Unglaubens in deinem Leben. Nicht andere, nicht der Teufel, nicht Gott, du. Und damit entscheidest auch du über das Maß des Segens, in dem du wandelst. Das ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber auf der anderen Seite kannst du darüber begeistert sein, weil du kannst dich verändern. Wenn du jemand anderes bewegen müsstest, wäre das viel schwieriger. Und da ist es auch ganz wichtig, wenn du es gesehen hast heute, da gibt es Bereiche, wo ich Lügen geglaubt habe oder auch bis jetzt noch Lügen glaube. Gott sagt zu dir in Römer 8, Vers 1, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott ist über dich nicht aufgebracht. Gott ist nicht sauer darüber, sondern er sagt, heute kannst du eine Entscheidung treffen, einen neuen Weg zu gehen, Altes rauszuwerfen, durch die Wahrheit zu ersetzen. Deshalb ist heute die Möglichkeit für eine Veränderung. Ich möchte noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass da wirklich Leben drin ist. Veränderung. Und Vater, ich entscheide mich zu glauben und ich nehme einen Stand ein gegen Unglauben. Hilf du meinem Unglaube. Und hilf uns, dass wir belehrbar sind, dass man ein weiches Herz habe. Und wir sind eine Gemeinde, die Leidenschaft hat für Wahrheit. Die Hingabe hat für Wahrheit. Und eine Liebe für dein Wort.